Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einem Manova-Gespräch und darf Ihnen eine veritable Corona-Leugnerin vorstellen. Dr. Imke Querengesser, Nomen est omen, im Hauptberuf Tierärztin, Mutter von zwei Kindern und trotzdem ist sie vom Pfad der Tugend abgekommen und hat sich seit 2020 ununterbrochen mit Institutionen, Ministern, Zeitungen, Abgeordneten, Journalisten und so weiter angelegt. Querdenken hat ihr nicht gereicht. Jetzt musste sie auch noch ein Buch daraus machen. Eine Art Lebensroman ihrer Corona-Zeit. Und wenn es einen Nobelpreis für dokumentarische Literatur gäbe, dann gehörte sie nach meinem Dafürhalten unbedingt zu den Kandidaten. Freut mich, dass es klappt, liebe Frau Querengesser. Und ich, wie gesagt, ich mache kein Geheimnis daraus, wie toll ich ihr Buch finde. Und warum ich das so tue, da werden wir jetzt gleich noch drauf kommen. Dieser Roman, ich nenne es jetzt mal Roman, erzählt ja nicht von Ihrem Innenleben, sondern Sie kollagieren den Schriftverkehr mit den diversen Behörden. Ich habe das wie einen Roman gelesen von und über Imke Querengesser, aber er erzählt von uns allen. Ich weiß nicht, ob Sie die Absicht hatten, etwas zu erzählen oder wollten Sie nur dokumentieren? Hatten Sie am Schluss den Eindruck, das ist mehr als nur eine Aneinanderreihung von Schriftwechseldokumenten?
Also vielen Dank erstmal, Herr van Rossum, für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Das hat mich riesig gefreut, dass Sie mich eingeladen haben. Und ich bedanke mich auch allen im Voraus, bei allen im Voraus schon mal, die sich die Zeit nehmen, uns zuzuhören. Das freut mich sehr. Und ich hatte überhaupt gar keine Absichten, als ich angefangen habe. Also mein erstes Schreiben ging an Frau Eisenmann, die damalige.
Nee, ich meinte mit dem Buch. Also, dass Sie daraus ein Buch gemacht haben.
Genau, nee, also eigentlich war das mehr wirklich so mit der Absicht, ein Zeitdokument der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ich hatte da jetzt keine weiteren Aspekte eigentlich, aber es ist ja schon ja eine persönliche Entwicklung, die man da sieht.
Ja.
Und ja, eigentlich ist es aus meiner Sicht ein Zeitdokument. Ja, genau.
Sie schreiben ja selbst, bis März 2020 wären Sie völlig unpolitisch, also eine Mutter und Tierärztin. Aber dann ging es so langsam los, Sie wurden mit Karacho politisiert. Mich interessiert immer der Moment, wo man sagt, oh, hier stimmt was nicht. Weil wir ja alle erlebt haben, dass wir Leute kennen, die auch nicht ganz doof sind und ganz unsensibel sind, die aber völlig dem Imperativen, die da angeordnet wurden oder in die Luft gehustet wurden, verfallen sind. Wo kommt ihre Dissidenz her? Also sagen wir mal, am Anfang die Abweichung.
Also ich hatte schon ein sehr ungutes Gefühl. Also ich muss sagen, ich verfolge schon seit vielen, vielen Jahren keine, ich sag's jetzt mal platt, Mainstream-Medien mehr, keine Tagesschau, gar nichts. Und ich war Anfang Februar 2020 auf einer Fortbildung und da fing das Ganze ja so ein bisschen an und saß dann allein im Frühstückszimmer und da lag der Spiegel. Und dann, also die Zeitschrift natürlich. Und dann habe ich gedacht, jetzt guck doch mal, was die da so berichten über diese komische Pandemie, was sich da jetzt ausbreiten soll, und habe dann da mal reingeschaut. Und es war sofort für mich ersichtlich, das ist massive Propaganda. Es war wirklich absurd. Da waren keinerlei Zahlen, Daten, was auch immer. Es ging nur um Emotionen. Und dann habe ich schon gemerkt, wow, das ist ein bisschen spooky. Und richtig krass wurde es dann, als sie die Schulen geschlossen haben. Also da hatte ich dann vorher schon auf diversen Wegen Videos von Klaus Köhnlein und so weiter gesehen, die mich darin bestärkt haben, dass ich doch nicht ganz irr bin, also dass ich verrückt geworden bin, sondern vielleicht andere eher. Und das war dann für mich, wo eine Grenze überschritten war, wo ich gesagt habe, also wenn Sie wegen sowas solche krassen Maßnahmen ergreifen, dann sind wir echt verloren, weil das können Sie jederzeit wieder machen. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich irgendwas tun. Und erst wollte ich dann eigentlich einen offenen Brief an Frau Merkel auf YouTube vorlesen. Und dann hat mein Mann gesagt, oh, mach mal lieber nicht. Da war das wirklich alles noch so, dass man gedacht hat, oh Gott, das ist ganz furchtbar, das darf man nicht machen. Und dann habe ich eben ganz vorsichtig angefangen und habe mal persönlich an Frau Eisenmann geschrieben und so ging
Das
es dann
ist
weiter.
die Kultusministerin von Baden-Württemberg, ne? Da wohnen
Gewesen
Sie auch?
damals, ja.
Ja, damals. Und an wen haben Sie dann noch geschrieben? Also das geht ja dann.
Dann gleich in der Folge, weil das eben ein sehr ernüchternder Briefwechsel war, habe ich gedacht, okay, ich war noch FDP-Wähler zu damaliger Zeit
Das
Und
wollen wir
dachte,
mal
naja, die,
schneiden, das schneiden wir
genau,
raus.
sind Jugendsünden, ist alles schon vergessen. Und habe dann gedacht, na dann wende dich doch vielleicht mal an alle FDPler und mach, ich hatte eben wahnsinnig viele Infos gesammelt. Also Infos vom RKI, Infos von Euromomo, Statista und hatte die so alle zusammengefasst, weil ich eben davon ausgegangen bin, dass die Politiker ganz viel nicht wissen zu diesem angeblich neuen Virus. Und das war meine Intention. Ich dachte, okay, vielleicht kann man die jetzt einfach auf ein paar Sachen aufmerksam machen. Und da ich bei Frau Eisenmann nicht weiterkam, dachte ich, probier's doch mal bei der FDP. Die war ja noch so ein bisschen kritisch am Anfang und habe also tatsächlich alle FDPler im Landtag, alle FDPler im Bundestag angeschrieben, einschließlich Herrn Lindner. Das war aber eigentlich genauso ernüchternd. Er antwortete mir sogar, wo ich damals noch dachte, oh, wie toll ist das denn? Ja, der Herr Lindner antwortet mir als einfache Bürgerin, aber im Endeffekt war es für die Füße. Also sie haben sich für die Infos, die in den Briefen alle verlinkt und was auch immer waren, haben sie sich einfach nicht interessiert. Ist auch nie jemand drauf eingegangen.
Ich hatte so den Eindruck, dass gerade am Anfang, also dass Leute erstmal antworten, also dass aus dem Kultusministerium eine Antwort kommt, und zwar eine ausführliche. Und vor allen Dingen von Seiten der FDP waren doch einige Leute so, die hatten Verständnis für ihr Anliegen. Das hat mich dann doch sehr erstaunt. Ich habe das dann nochmal recherchiert. Die FDP hatte bis heute ein paar kritische Einwände, aber am Anfang war das ganz freundlich und man nimmt sich ihrer Anliegen an und ihres Gesuchs. So, man hatte den Eindruck.
Ja, aber das war mehr so, im Nachhinein denke ich, es war eine Art Abspeisen. Also ich glaube nicht, dass sie sich mit den Informationen beschäftigt haben, die ich ihnen da zugesandt habe. Es war mehr so, ja, wir hören ihnen zu, aber sie haben sich nicht damit auseinandergesetzt. Nein, glaube ich nicht.
Ja, nein, es ist aber wenigstens sozusagen eine gewisse Bereitschaft. Ich nehme an, die hatten auch gar nicht die Möglichkeit, Ihnen recht zu geben. Das hätten Sie
Nee.
nicht gedurft. Aber Sie haben gerade das so schön gesagt, dass man am Anfang, das ist auch genau dasselbe bei mir gewesen. Erstmal habe ich bewundert, wie schnell Sie sich da ein Wissen drauf geschaufelt haben. Sie haben natürlich einen naturwissenschaftlichen Vorsprung, aber mein lieber Mann, Sie sind ja schon sehr früh da, haben da mords viel durchgeackert und wunderbar immer aufbereitet, also sehr verständlich und so weiter. Aber das, was mich dann auch fasziniert, das war das eigene Gefühl am Anfang, die irren sich und man muss mal mit denen diskutieren. Also ne, das ist einfach schade, falsch und die sind gerade in Panik verfallen, und ja, ihre eigenen Panikmacher verfallen, aber man muss einfach mit denen mal diskutieren und die richtigen Zahlen. Und dann merkt man, von Brief zu Brief ist das immer komplizierter.
Wir bei Manova möchten mit unabhängigem Journalismus die Spaltung überwinden. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie uns dabei unterstützen mit einer kleinen oder gern auch größeren Spende. Vielen Dank.
Am Anfang sagen sie noch so, also man muss diese Todeszahlen relativieren und in Verhältnis setzen zu den Maßnahmen. Aber auch das ist so aus eigenem Erleben. Irgendwann wird man als Kritiker sehr kompliziert. Sie kommen nicht an gegen dieses Gedröhne der Todeszahlen. Boah, da sind wieder da und da viele Toten. Und sie müssen wahnsinnige und es wird immer schwierigere Argumentationsumwege gehen. Haben Sie das auch gemerkt?
Ja, also das war eben auch so ein Lernprozess, dass man eben irgendwann anerkennen muss, dass es eigentlich gar nicht um die Inhalte geht. Also man konnte sich ja an allem abarbeiten. Ich meine, es waren eigentlich Sachen, die konnte ja fast ein Grundschulkind verstehen. Also diese Inzidenzen, ja, wenn ich mehr teste, dann geht die natürlich hoch. Oder dann auch immer, auch bei uns in der Lokalpresse stand immer dann, um Gottes Willen, die infizierten Zahlen gehen hoch. Naja, sie haben halt verschwiegen, dass sie auch viel mehr getestet haben. Also die gingen überhaupt nicht im Verhältnis hoch. Die gingen teilweise sogar runter und Infizierte waren es schon gar nicht. Es waren halt positiv Getestete. Da wurde nicht unterschieden. Und gegen so eine simple Logik, also dann da anzureden, also die haben sich jetzt einfach entschieden, die sagen das jetzt so und es ist dann so, das irgendwann anzuerkennen, dass das gar nichts bringt. Und dann habe ich tatsächlich einfach weitergemacht, um zu dokumentieren. Ich habe gedacht, du schreibst jetzt weiter an und sammelst mal die Argumente, die die dann bringen, um das zu widerlegen. Und das war dann halt, wie gesagt, wie sie auch sagen, es wird dann immer absurder. Und es war dann nachher einfach auf diesen einfachen Grundsatz runterzuschrauben, wir haben jetzt halt eine Pandemie und darum müssen wir das so machen. Wo man ja auch schon sagen muss, ja, Pandemie, guck doch mal, was die WHO als WHO-Pandemie definiert. Das ist Fußpilz. Also jede ansteckende Krankheit, die sich verbreitet, die muss fast keine Symptome machen, ist laut WHO Pandemie. Also können wir wegen Fußpilz die ganze Welt lahmlegen. Und all diese Dinge wurden ja gar nie hinterfragt und da wurde auch nie drauf eingegangen. Und auf diesem Niveau, ja, wollte ich dann eigentlich auch nicht weiter diskutieren, aber ich habe dann eben einfach weiter zur Dokumentation trotzdem weitergeschrieben, ja.
Haben Sie aus den Antworten was gelernt?
Also über mich, also mehr über mich als also über das System natürlich auch, wie man mit uns umgeht, die angeblich uns von uns gewählten Volksvertreter, wie sie sich erhoben haben über das Volk in Anführungszeichen, und auch die Argumentation, wie sie teilweise also mit über einen wohl denken. Also wenn sich jeder an die Regeln halten würde, also so als ob wir irgendwelche Kinder wären, denen man das richtig erklären muss und wir wären zu blöd. Also die haben wirklich aus meiner Sicht eine Denke, dass die Politik viel mehr weiß, viel mehr kann als der einfache Bürger, der ja überhaupt nicht einfach ist, und sich darüber erheben. Also das habe ich gelernt und dann eben auch über mich zu lernen, mit gewissen Dingen auf eine Art umzugehen, also Sachen auch zu akzeptieren, wo man nicht weiterkommt und daraus eben zu lernen, wie man damit umgehen kann, dass man bei manchen Dingen einfach nicht weiterkommt. Ja, also da, ich habe auch sehr viel über mich gelernt, ja.
Sie haben eine ganze Weile lang einfach den Weg einer guten Bürgerin beschritten. Sie macht Eingaben und kritisiert und so weiter. Sie haben das Spiel ja lange betrieben, so bis Ende 2021, dann kommt was anderes. Wann haben Sie gemerkt, das ganze Ding stimmt nicht? Sie könnten jede Argumentation auffahren, die es überhaupt gibt und von 80.000 Professoren unterschrieben. Wann haben Sie gemerkt, dass es offenbar eine Art Willen zur Pandemie gibt und dass die Kommunikation systematisch gestört wird, also die Kommunikation zwischen Kritikern und den pandemischen Platzhirschen?
Also das kam relativ schnell eben auch durch das, dass man natürlich dann anfängt, man kommt vom Hölzchen ins Stöckchen und geht immer weiter in den Kaninchenbau. Am Anfang denkt man ja, also aus meiner Sicht war das am Anfang nicht politisch. Also das war halt, die haben es nicht verstanden. Es ist
Ja,
ja gar
genau.
nicht schlimm. Aber dann habe ich eben Paul Schreier und also diverse, also einfach Vorträge gehört und wo ich gedacht habe, oh, da ist doch viel, viel mehr dahinter. Also Event 201, aber da gab es ja schon viele davor, von denen ich ja überhaupt nichts wusste. Also das war ja für mich alles absolutes Neuland. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist ja mal spannend. Und da wurde mir dann ganz schnell die politische Dimension klar. Also World Economic Forum hat mich vorher auch nie interessiert, ja. Und dann denke ich, wow, was ist das denn? Das ist ja mega krass. Also da macht man ja ein Fass auf. Und das war dann schon interessant, also eben weiterzumachen auf diesem normalen Weg, ja, und dann aber zu wissen, möglicherweise ist da viel mehr dahinter, ja. Und das war sehr, sehr spannend, ja.
War das nicht, also für mich war das ein großes Erschrecken. Ich war zwar irgendwie, hatte eine gewisse Reputation als linker Kritiker und von daher war ich ja immer schon Meckerer, aber ich hatte das alles auch nicht für möglich gehalten. Ich hatte es nicht mal andeutungsweise auf dem Schirm, was da passiert ist. Und je mehr ich da eingetaucht bin, bin ich in eine Welt, die mir vorher völlig unbekannt war. Also das, was Sie auch sagen, World Economic Forum, also sozusagen, in welchem Ausmaß das wahrscheinlich vielen Jahren da was vorbereitet worden ist und wie es dann durchgeführt wurde, da kamen sie in eine Welt, für die sie nicht geboren waren. Also in der haben sie bis dahin nicht gelebt. Und ich eigentlich auch nicht. Ne? Man war sehr misstrauisch gegenüber allem und 9/11 und so weiter und so weiter. Aber dass in dem Ausmaß etwas über uns kommt, da muss man da erst mal reinwachsen.
Ja, also das sehe ich auch so. Es ist jetzt so, dass ich auch, also es kann einem ja auch furchtbar Angst machen. Aber für mich war das eigentlich eher, dass ich gesagt habe, das ist wirklich absolut spannend. Das ist, also eigentlich ist es unfassbar, was an mir vorbeigegangen ist, was ich nicht sehen
Ja.
wollte, offensichtlich. Ich hätte es ja sehen
Ja,
können.
genau.
Also 9-11 oder wie auch immer. Ja, das sind auch alles Sachen, die haben für mich jetzt erst Bedeutung gewonnen. Ich habe mir stundenlang Hörbücher über 9-11 angehört und gesagt, hallo, ich meine, ich hatte immer schon so ein Gefühl, dass es nicht so ist, wie man uns erzählt. Aber ich hatte dann da auch keine, damals auch wirklich keine Zeit, also kleine Kinder und was weiß ich, oder, ja, also einfach viel um die Ohren und dann einfach auch gesagt, na ja gut, das wird schon alles nicht so schlimm sein, aber dass es wirklich so schlimm ist, dass da so viel dahinter steckt, das kann einem ja auch wahnsinnig Angst machen, aber für mich war es eher so, dass ich gesagt habe, Mensch, endlich zieht's mal den Schleier weg weil man immer schon so eine leichte, ja, ich sag mal, man hat so ein Gefühl, so ein Bauchgefühl. Das kann man natürlich wegdrücken, machen ja auch viele. Aber so irgend so eine Intuition, dass was nicht in Ordnung ist, ist ja da. Und wenn man dann sagt, wow, jetzt macht das alles viel mehr Sinn. Jetzt sehe ich da was. Also ich sehe natürlich auch nur einen Hauch oder einen Bruchteil, aber man sieht Sachen, die einem vorher einfach verborgen waren und die kommen ans Licht. Und dann denke ich, jetzt falle ich wenigstens nicht vollkommen unwissend ins Grab. Und dann eben auch zu erkennen, dass man, also, dass man dann auch Verantwortung übernehmen muss. Es ist einfach so, ja. Also auch da, ich habe mich glücklicherweise schon vor Corona damit beschäftigt, dass wir halt alle auch sehr viele, ja, ich sag's mal, Defizite haben in unserem Innenleben und uns sehr viel Angst machen lassen. Und Gott sei Dank habe ich da eben auch schon ein bisschen angefangen vorher, weil sonst macht einem das auch möglicherweise so viel Angst, dass man einfach gar nichts macht. Man ist paralysiert und will das nicht sehen. Und für mich war das dann eher so, wo ich gesagt habe, okay, wenn mir das so viel Angst macht, dann muss ich an meiner Angst arbeiten, ja, dass ich weitermachen kann. Weil ich will so nicht leben, wie man uns das doktrieren will. Ich möchte dieses Leben nicht für mich und ich möchte frei entscheiden, wie ich leben will. Und dann kann ich nicht da sitzen und paralysiert sein, weil ich denke, das ist eine Übermacht. Wir haben keine Chance. Und das bleibt, da bleibt es nur an mir selber zu arbeiten.
Nochmal, ich stimme Ihnen wie immer zu. Jetzt sind Sie ja nicht nur eine kritische und engagierte und aufgeweckte Bürgerin, entschuldigen Sie, dass ich so blöde Wörter benutze, aber Sie haben auch zwei Kinder. Und das ist natürlich eine ganz andere Frontlinie bei Corona gewesen. Sie ist ja nicht umsonst, dass Ihr erster Brief an die Kultusministerin, also die Schulministerin, geht. Wie haben Sie das erlebt, also für Ihre Kinder? Ich kenne Leute, die sind daran verzweifelt.
Also es war auch schon, es war wirklich heftig. Wobei ich sagen muss, bei uns war nur natürlich das auch teilweise einfach Tischgespräch. Also unsere Kinder mussten notgedrungen mitbekommen, dass hier was nicht in Ordnung ist, dass es zum Himmel stinkt und dass sie auch keine Angst haben müssen vor irgendeinem obskuren Virus, was es schon immer gab. Es gab schon immer Coronaviren, jetzt, ja, die mutieren permanent und jedes Jahr gibt es Erkältungswellen, wo auch Leute leider sterben können. Also wir haben das anders thematisiert, als es leider eben in vielen Familien thematisiert wurde. Also das sehe ich auch so, dass das eben auch sehr, also auch in der Schule sehr viel Spaltung stattgefunden hat, durch die Geimpfte mussten sich nicht testen, Ungeimpfte mussten sich testen, das waren die Aussätzigen, da musste man dann immer warten, bis die alle getestet waren. Und das ist natürlich auch eine große Herausforderung für Familien. Und da eben auch sozusagen die Kraft den Kindern zu vermitteln, zu sagen, das ist jetzt schlimm für euch, dass ihr jetzt sozusagen Aussätzige seid, weil ihr eben nicht geimpft seid. Aber wir stehen das zusammen durch. Also andere Eltern, ich weiß es, die haben ihre 14-jährigen Kinder impfen lassen, weil die halt wieder zum Fußball wollten und haben sich dem nicht gestellt, dass man den Kindern das vielleicht vermitteln muss, dass sie innere Kraft brauchen für solche Sachen. Und ja, da ist jetzt eben viel Leid auch entstanden durch die Impfung halt, ja.
Haben Sie das Gefühl, Sie hätten so Schaden von Ihren Kindern abgewandt? Also die andere Schadensfront war ja, dass die in der Schule gemobbt wurden und in Konflikte mit Lehrern gerieten. Also sie konnten sozusagen nur einen, sie mussten immer einen Schaden in Kauf nehmen. Ich habe das
Ja.
erlebt bei anderen Eltern, die rigoros verweigert haben, dass auch die Kinder getestet werden dauernd. Die mussten ja jeden Morgen da mit dem Stäbchen durch die Nase. Und mir sagte dann mal irgendwann eine Mutter, das war auch für die Kinder furchtbar. Also es war nicht nur für sie furchtbar. Die Kinder kamen in einen Kampf, wurden mit reingezogen, den sie nicht gehörten und nicht wollten.
Ja, also wir haben da auch so einen Kompromiss gemacht, also weil unsere Kinder dann eben auch gesagt haben, sie wollen da nicht jetzt komplett aussätzig sozusagen dann auch nicht mehr in die Schule gehen. Das hätte ich auch schlimm gefunden, weil sie auch die Kontakte brauchen. Und dann war eben dieser Kompromiss, dass man gesagt hat, ja, ihr müsst euch irgendwie testen, so dass es halt steckt euch nicht in die Nase und macht's irgendwie. Und da haben wir eben auch dann drüber gesprochen, dass man einfach guckt, okay, man muss vielleicht auch in gewisser Weise den Kindern dann so entgegenkommen, dass es halt nicht für sie dann doch so viel Leid ist, dass sie gar nicht mehr in die Schule gehen können, weil wir das sagen, aber sie eigentlich wollen. Und da haben wir dann so eine Art Kompromiss gemacht. Ja, genau. Da muss jeder natürlich einen Weg finden. Aber mit der Impfung, das war natürlich ein absolutes No-Go. Ja, also da habe ich dann auch gesagt, nee, also solange ihr nicht 18 seid, gibt's da nichts, ja.
Zeichnenderweise ist der erste nicht mehr bemüht höfliche Brief, die Antwort, die Sie bekommen, kommt von einem nicht genannten, namentlich genannten Vorsitzenden des Lehrerverbands oder wissen, was ich meine? Das fand ich dann auch bezeichnend. Der schoss zurück und war nicht mehr sozusagen abwimmelnd höflich. Ne?
Nein, der war nicht mehr höflich. Aber das ist dann auch was, wo man einfach, ja, also ich denke, es ist eben das Ganze, was wir erleben, aber das ist jetzt nicht nur auf Corona bezogen, sondern auch auf den Krieg in der Ukraine oder Klima oder was auch immer. Das ist alles eine große psychologische Aufwachaktion. Und ich denke, da erlebt man auch sehr viel im Zwischenmenschlichen, sehr viel eben über Angst. Also dieser Herr, der wurde offensichtlich durch dieses Corona so getriggert. Also er hat möglicherweise, ich sag das jetzt einfach mal so pauschal, in seinem Leben schon sehr viele Ängste, die er mit sich rumschleppt, um es mal ein bisschen tiefenpsychologisch anzugehen, denen er sich aber noch nie gestellt hat. Und jetzt hat er dieses Corona gefunden und das ist natürlich toll. Ja, da hat man jetzt so richtig konkret was und da kann man sich dann auch schützen, wenn man alles mitmacht und alles in Ordnung. Und das habe ich jetzt eben in Frage gestellt, dieses Narrativ. Und ja, man hat so den Eindruck, es war ganz bei ganz vielen so, die wollen sich das nicht wegnehmen lassen, weil wenn ich ihnen das wegnehme und sage, das ist ja ganz harmlos, habt ihr mal darüber nachgedacht, was kommt denn dann? Dann kommt ja, oh mein Gott, was machen die hier eigentlich gerade für eine Show und aus welchem Grund? Und das macht noch tausendmal mehr Angst, ja, das ist noch gelinde gesagt, als so ein Virus, wo man eben so schön, ah, Krankheiten kennen wir schon und dann müssen wir uns Hände waschen und Maske tragen. Und man hatte wirklich so den Eindruck, und Angst macht ja dann, wenn man jetzt irgendwie jemanden so triggert, das macht ja aggressiv, wenn ich jetzt dem das nehme. Und das kam dann häufig schon, sehr viel Aggression in den Schreiben und Wut. Und das dann eben auch versuchen nachvollziehen zu können, dass diese Menschen halt ja auch in dieser Panik immer gehalten wurden und dann so schönes Objekt hatten und die wollen sich das nicht wegnehmen lassen. Und da vielleicht auch Verständnis zu haben und nicht auf den Zug auch aufzuspringen und dann wieder mit Aggression zu reagieren, sondern das einfach stehen lassen und nochmal erklären, warum man glaubt, hier ist nichts Schlimmes, ja. Und dann eben einfach auch irgendwann zu sagen, man lässt es jetzt einfach so stehen, ist in Ordnung.
Also mir wären da schon öfters die polemischen Pferde durchgegangen. Sie bleiben aber immer höflich. Ich schätze so ungefähr spätestens Mitte 2020 hatten Sie es kapiert, da kommt keine Antwort, mit der Sie glücklich werden können. Aber Sie haben weitergemacht. Haben Sie das ist ja auch sehr viel Aufwand und Arbeit. Sie haben ja lange Riemen geschrieben und das an sehr viele Leute geschickt und so weiter. Sie sind auf Demos aufgetreten. Das ist eine andere Geschichte, die Sache mit den Demos. Da sind die Texte ja auch zum Teil abgedruckt. Warum haben Sie weitergemacht auf diesem Weg? Wollten Sie sozusagen die Dokumentation haben, die Sie jetzt haben?
Ja, in gewisser Weise war es dann tatsächlich ab einem gewissen Zeitpunkt, wo so, was ich gesagt habe, ich möchte gerne das wirklich dokumentiert haben. Also war wirklich so, also auch mit dem Ärzteverband mal oder so, wo ich sage, was die da von sich geben. Ich habe mir dann so die Frage gestellt, kann man das wirklich so stehen lassen, wenn ich das jetzt lese? Und da habe ich gedacht, nee, das kann man so nicht stehen lassen. Das ist so unfassbar. Und ich war ja nicht die Einzige, aber ich konnte ja nicht wissen, wie viele denen jetzt noch schreiben. Dann dachte ich, wenn ich das jetzt aber doch sehe und das so nicht stehen lassen kann, dann mache ich jetzt mal was. Und so war das auch immer. Also ich habe jetzt auch nie so unter dem Aspekt, dass ich mich gefragt habe, ja, bringt das jetzt irgendwas? Dann hätten wir ja ganz viel gelassen, sondern einfach so, könnte es was bringen? Ja, liest es vielleicht nachher jemand anders, der dann sagt, ja, das ist ja unfassbar. Was haben die denn da geschrieben? Das kann ja alles gar nicht wahr sein. Und so war es eher unter diesem Aspekt wie so eine Art, ja, Spiel, ja, dass man einfach schaut, okay, was kommt denn jetzt, wenn ich denen jetzt nochmal antworte? Was schreiben die denn? Ja, und das war ja dann teilweise noch schlimmer als da, wo es anfing, die Argumente, die dann kamen, wenn man sie darauf aufmerksam gemacht hat, dann gesagt, so, also wie absurd geht's denn noch? Ja.
Sie sind eine der ganz wenigen oder vielleicht sogar die einzige, ich weiß nicht genau, die 2 Jahre lang versucht hat, eine Kommunikation herzustellen, während also Leute wie ich, nachdem sie das kapiert hatten, was da läuft, ich habe sozusagen nur noch mit unserer Blase gesprochen, mit unserer Parallelgesellschaft, und gar nicht mehr versucht, nach außen verständlich zu machen, also mit irgendeinem Spiegelredakteur zu diskutieren oder irgend so ein Quatsch. Kennen Sie andere Leute, die sozusagen diese Kommunikation so lange versucht haben?
Also ich denke, es gibt sehr, sehr viele, auch so, die Leserbriefe geschrieben haben oder so, die sich da nicht haben unterkriegen lassen. Wobei ich sagen muss, ich habe auch jetzt nicht mit jedem kommuniziert. Also ich habe ihn auch bei ganz vielen, also Spiegelredakteur hätte ich bestimmt auch keine Lust drauf gehabt. Es gab schon so, also ja, bei manchen muss man dann auch einfach sagen, nee, das ist dann wirklich nur noch ein Kampf, ja. Also da versucht jeder, den anderen runterzuputzen und aber ich weiß, dass es ganz, ganz viele gemacht haben, die nicht aufgehört haben, also auch ans Gesundheitsministerium zu schreiben oder auch eben bei uns hier in Baden-Württemberg immer wieder ans Sozialministerium. Und da gibt es viele. Ja.
Das finde ich interessant. Aber auch Sie wurden irgendwann mal müde dieser Eingaben. Und dann machen Sie was ganz anderes. Sie verlassen diesen Weg der Eingaben und der Kritik und der versuchten Kommunikation und Sie suchen den Rechtsweg. Sie stellen Dutzende von Strafanzeigen. Wegen was und gegen wen?
Also das haben wir auch, ja, da war ich auch manchmal mit mehreren zusammen, wo wir gesagt haben, es geht eigentlich auch nur um die Dokumentation, weil wir eben festgestellt haben, also dass ganz häufig gegen das Heilmittelwerbegesetz verstoßen wurde in Bezug auf die Impfung. Also man darf eigentlich nicht für Impfungen werben, also außer der Arzt darf nicht für Impfungen geworben werden. Und alle haben es gemacht, also seien es die Schulleiter, seien es die Bürgermeister, seien es die Politiker. Und dann haben wir eben einfach das als auch als Dokumentation einmal zu gucken. Was macht die Justiz? Weil sie hätte was machen müssen. Also auch Herr Lucha oder auch vom Innenministerium. Also da haben viele groß, also wichtige Politiker haben das gemacht, für die Impfung geworben. Und dann haben wir gesagt, okay, dann werden wir die jetzt mal anzeigen. Also sind wir auch im Nachbarort der Polizeiposten. Dann waren die erstmal ganz schockiert, was man da anzeigen will und wen. Musste man denen das erstmal erklären, aber das haben wir dann gemacht. Und dann kamen eben immer die Schreiben zurück und das war halt auch entlarvend. Also es läuft dann drauf raus, dass man ja nicht dagegen verstoßen hätte, wenn man den Namen des Impfstoffs nicht gesagt hat, zum Beispiel, ja.
Die haben so einen Nebenpfad da versucht. Also sozusagen, da muss man erstmal drauf kommen, wegen unerlaubter Werbung für Medikamente. Das fand ich sehr pfiffig. Und also auf den Hauptwegen war ja eigentlich nichts zu holen. Das Verfassungsgericht hat ja alles abgesegnet und so weiter. Und dann haben sie es auf diesem Pfad. Gibt es irgendeinen Staatsanwalt, der sich ein bisschen eingelassen hat?
Nein, kein einziger. Also auch bei der Volksverhetzung, da gab es ja auch genug Beispiele, die sehr öffentlich da wirklich Volksverhetzung betrieben haben. Und da lief das Ganze dann immer unter freier Meinungsäußerung.
Ah ja, sehr.
So hat man uns dann abgewiegelt, genau.
Es ist schön, dass die Sachen, ich zeige das Buch übrigens mal, dass die Sachen hier so abgebildet sind, also wie im Faksimile mit auch ein paar geschwärzten Stellen. Und dann kann man sozusagen auch sehen, dass die Antworten der Staatsanwaltschaften fast alle geklont sind. Also die ähneln einander sehr. Die haben immer dasselbe Textmakro benutzt und dann abgewimmelt. Ich will noch mal auf das Romanhafte zurückkommen. Denn als ich von dem Buch hörte oder Sie mir davon erzählten, dachte ich, ach, das ist interessant, die Anwälte für Aufklärung und das angeschlossene ZAF, das Zentrum für Aufklärung und so weiter, die wollen ja eine Dokumentation machen von allen möglichen Geschichten. Und wir wissen ja bis heute eigentlich viele Sachen nicht, also einfach an Zahlen. Bei wie vielen Leuten gab es Hausdurchsuchungen? Das waren
Ja.
mittlerweile, glaube ich, Zehntausende. Also das am Anfang denkt man, gut, das ist mal passiert, aber es ist wegen Delikten, die früher als Bagatelldelikten eingestuft waren, haben sie dann also das ganz schwere Geschoss rausgeholt, also gefälschte Impfpässe und so weiter und so weiter. Ja, das Romanhafte, das wollte ich nochmal. Ich kenne mich ja ganz gut aus mit der ganzen Materie, und dachte, also das Buch wird mir jetzt nicht viel Neues sagen, aber ich habe das dann doch total verschlungen. Ich habe auch nochmal die ganze Eskalationsspirale durchlebt. Also
Ja.
haben Sie die im Nachhinein, als Sie das Buch zusammengestellt haben, haben Sie es auch gemerkt, also dass Sie
Ja.
Sie sind zwar einerseits die Autorin des Buches, weil ihre Briefe daran vorkommen, aber dass mit Ihnen was passiert. Also das ist da so wunderbar abgebildet. Was mit Ihnen passiert ist, ist auch mit mir passiert und mit anderen. Deshalb rede ich auch von einem Roman. Also man erlebt es noch mal mit.
Ja, also das war auch so, weil man ja auch wirklich tatsächlich, wie Sie auch sagen, ganz viel vergisst und verdrängt. Und als ich das dann alles nochmal durchgegangen bin, um das zu sortieren und so, war ich auch teilweise fassungslos. Also zum Beispiel, da gab es auch mal sowas in Stuttgart, wurden wir mal von der Polizei aufgegriffen, sozusagen, was auch ziemlich verstörend war, weil wir angeblich eine unangemeldete Versammlung waren. Und da war auch so ein Ding, da hat dann die Polizei eine Gruppe neben uns dann auch darauf hingewiesen, dass sie nicht in die Innenstadt dürfte, weil sie eine politische Meinungsäußerung auf ihrem Button stehen hätten, den sie da trugen, und
Ach ja.
auf dem Button stand umarmbar. Ja, und das sind so Sachen, wo man sagt, das ist so unfassbar absurd, ja. Und das ist eben, wenn man das so durchgeht, dann entwickelt sich das ja auch so weiter, und das ist wirklich, man ist echt fassungslos, und auch was man alles wieder vergisst, ja,
Das
und was man eben, ja, was man auch
genau,
nicht
das.
vergessen sollte eigentlich aus meiner Sicht. Darum eben auch dieses Buch, es sind Sachen, die sollte man nicht vergessen. Also, ja.
Aber das ist genau so, das ist das, was mich auch so fasziniert hat. Ich habe das wie so eine durchpulste Chronologie gelesen, eine Lebensabschnittserinnerung. Denn das ist ja das wirklich Verblüffende, diese Jahre liegen wie Nebel hinter uns. Es gibt so gut wie keinen Film oder Roman, in dem Menschen mit Masken rumlaufen. Also es müsste ja eigentlich in diesen 3 Jahren, wo wir das alle tragen mussten oder sollten, wäre es ja eigentlich unvermeidbar, dass es Filme gibt, wo Leute Masken tragen. Aber es kommt nicht vor, als wäre die Zeit im kollektiven Gedächtnis weit entrückt und unleserlich.
Ja, und das ist auch was, was ich denke. Das ist ja, wie gesagt, alles Psychologie. Und ich habe natürlich auch Freunde im Umfeld, die nicht so aktiv waren wie ich und teilweise auch sehr unkritisch. Die jetzt dann eben auch sagen, ja, ach Gott, ja, das war ja da so, und für euch war das ja so schlimm, das stimmt. Also für die ist das alles erledigt und vergessen. Also das ist wirklich Fakt, das ist so. Die wollen das
Ja.
abhaken, die wollen damit nichts mehr zu tun haben. Und da fand ich, vor kurzem habe ich in einem Interview einen guten Satz gehört, wo es darum ging, um die Aufarbeitung und diese Farce mit einer Enquete-Kommission, wo es dann nur darum ging, dass man in der Zukunft jetzt sowas vermeidet, und selbst ein Untersuchungsausschuss, naja, ist auch sowas, naja, das ist von der Politik gemacht. Aber solange wir nicht dahin kommen, dass man wirklich auf unterster Ebene, und das hört sich jetzt negativ an, also wir, das Volk, ja, die unterste Ebene, solange es nicht möglich wird, da in ein Gespräch zu kommen, wo die, die jetzt wirklich gelitten haben, die letzten 4 Jahre, wie auch immer, die eben zu den Bösen gehörten, den Nazis, den Rechtsextremen, den Außenseitern, also was auch immer, solange die nicht äußern dürfen, was diese Jahre mit ihnen gemacht haben, wird nichts passieren. Es wird nichts passieren. Das kann man nicht von oben aufoktroyieren und sagen, so, wir machen jetzt einen Untersuchungsausschuss und dann ist auch gut. Das wird nicht funktionieren, weil so wird die Spaltung, die wird weiterbleiben. Wir werden in Blasen leben. Und das ist was, wo ich denke, da kann ja auch wirklich, muss man auch bei sich wieder anfangen und viele Dinge halt auch teilweise akzeptieren lernen. Also, dass es eben diese Freunde gibt, die es nicht wissen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Aber wo man merkt, es ist Potenzial, immer im Gespräch zu bleiben und sagen, das war so furchtbar und wir müssen über das reden. Es wird sonst jederzeit wiederkommen können, ja.
Ich habe so gut wie keinen Gesprächsversuch erlebt, der nicht irgendwie mit Tränen und Wutausbrüchen endete. Das mag an ihrem heiteren Wesen liegen, dass sie strahlen so was Freundliches aus. Da kann man eigentlich erstmal gar nichts Böses vermuten. Dass diese Gespräche eigentlich gar nicht gehen. Ich habe es also erlebt, dass Leute mitbekommen haben, dass ich rausgeflogen bin aus meinen alten journalistischen Zusammenhängen, und dass so Leute wie ich ja ständig als oder wie wir als Bekloppte oder als gefährlich dargestellt worden sind. Das hat die aber nicht dazu bewegt, mal einen Text von mir zu lesen. Also die hatten die Güte, das zu übergehen, also freundlich zu übergehen und mir diese Dummheit, wie so manches in meinem Leben davor, nachzusehen. Das war so die Haltung. Aber keiner hat mal versucht, sich kundig zu machen. Also Ich sage immer, sag mir doch, was ich Falsches da schreibe. Wo ist mein Fehler? Und wo ist vor allen Dingen der Fehler, der erlaubt, dass man so Leute wie uns mobbt oder in einen Abseits stellt, was es unfassbar ist. Also mir sind diese Kommunikationen nie gelungen, aber bei Ihnen geht es.
Es ist ja natürlich auch nicht immer, aber das ist das, was ich vorhin auch schon gemeint habe, dass man einfach versuchen muss, bei gewissen Sachen das einfach zu akzeptieren, dass es so ist, weil da sind wir wieder da von dem, was ich vorher erzählt habe, diese Narrative, die sind ja so hilfreich. Also Klima, ja, also wir sind jetzt schuld, dass das Klima
Ja.
sich verändert. Und ich sage, Mensch, Leute, also es wäre ja furchtbar, wenn das Klima sich nicht ändern würde. Also das würde mich viel mehr verstören, wie wenn sich's ändert, weil es hat sich immer geändert. Und jetzt, da kommt man ja dann, so wie Sie auch sagen, mit Fakten, ich sage, dieses Wort ist so schrecklich, also mit Zahlen auch nicht weiter, wenn man ihnen erklärt, dass selbst der Weltklimarat sagt, dass CO2, wir also maximal 8% als Menschen Anteil am CO2 haben. Und davon dann Deutschland wieder 0, weiß der Kuckuck. Ja, und auch, dass es eben genug Studien gibt, die sagen, CO2 folgt der Erwärmung. Und das, aber das ist genau das. Diese Sachen wollen die Menschen eben nicht wissen. Und darum kann man mit ihnen auf Faktenbasis auch gar nicht diskutieren, weil man ihnen dann eben das Narrativ nimmt, was einfach ist, simpel. Lass uns CO2 sparen. Ist total easy. Egal wie komplex das Klima eigentlich ist, das blenden wir mal aus. Wir sparen einfach CO2. Dann wird schon. Und dass aber möglicherweise sehr abgrundtief böse Interessen dahinter stecken, das ist ja wieder das. Das macht so Angst. Und dann muss man den Menschen, denke ich, auch dieses Narrativ lassen, weil sie gar nicht in der Lage sind, sonst mit einem eben zu kommunizieren, weil dieses Angstgefühl ist einfach zu groß. Und dann fühlen sie sich natürlich sofort wieder angegriffen und müssen auf unterstem Niveau mit einem dann handeln, ja. Und aus meiner Sicht ist, wie gesagt, also diese Beschäftigung mit sich selber, also auch wenn es ja häufig darum geht, ganz viele sagen ja auch, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Meine Güte, das ist ja alles so schlimm, die haben ja alle so viel Macht und so viel Geld und was sollen wir denn tun? Wir können ja gar nichts tun, wir sind ja so kleine Rädchen. Und dann sage ich ja genau. Das ist genau der Punkt. Genau diese Einstellung, also wir selber sind eigentlich das Problem. Das ist, wir sind bei allem das Problem. Wir sind bei dem, das Problem ist nie im Außen. Es ist nicht Herr Putin, es ist nicht das Klima, sondern wir, die uns so manipulieren lassen, die sich nicht damit beschäftigen, warum wir so sind, wie wir sind, so ängstlich, so hilflos, ja, so bedürftig. Wir brauchen jemanden, der uns sagt, wo es lang geht. Und das ist ein Riesenpotenzial, dann sind wir auch die Lösung. Ja, wir können mal bei uns selber anfangen. Und das ist nämlich das, was den meisten Leuten am allermeisten Angst macht, sich mit den eigenen Abgründen zu beschäftigen. Und ich denke, da hat jeder so viele Möglichkeiten, mal aufhören, sich abzulenken. Ja, nicht essen, Sport treiben bis zum Exzess, sondern einfach mal gucken, was kommt eigentlich an unschönen Dingen hoch, wenn ich mal still im Stuhl sitze, 10 Minuten lang und gucke, was ich denke, was für ein Irrsinn kommt denn da, was fühle ich, so viele, ja, Stressgefühle, Angst. Und wenn ich das mir anschauen kann und wenn ich den Mut habe, mir das anzustauen, dann kann man endlich in seine Kraft kommen und dann ist man lang nicht mehr so manipulierbar, kann klarer denken und dann kann man auch ein Teil einer positiven Entwicklung sein.
Die haben therapeutische Wirkung auf mich. Sie
Sie auf mich auch immer.
Auch das ist schön. Ich bin aber wahrscheinlich nicht so klug wie Sie oder seelisch so klug wie Sie. Ich habe ein Grauen vor den Leuten, die sich, wenn ein Olaf Scholz die Zeitenwende ausruft, dass es nichts in denen gibt. Wir sind doch alle 50 Jahre lang mit Verständigung aufgewachsen und das war verdammt gut mitgefahren. Dass innerhalb von 2 Wochen hier eine russophobe Armee und mittlerweile eine ganze militarisierte Gesellschaft inszeniert wird und dass Leute dabei mitmachen, die sind mir so entwurzelt, dass sie mir Angst machen. Also ich weiß nicht, was man ihnen morgen vorsetzt, auf wen man jetzt einhauen soll oder impfen soll oder was auch immer. Die sind dabei und das quält mich.
Ja, das ist auch überaus verstörend. Also ich sehe das auch so, also auch das, dass man uns erzählt hat, immer, 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 was wir alles aus der Geschichte lernen können. Und jetzt gehen sie auf die Straße für Toleranz
Ja.
und Meinungsfreiheit und kämpfen gegen Toleranz und Meinungsfreiheit und merken das nicht mal. Also das ist mega kognitive Dissonanz, ja. Das ist wirklich verstörend. Aber ich denke, genau da ist es wieder so, dass wir da wieder auf uns zurückgeworfen werden. Das Außen ist nicht das Problem, weil wir können diese Leute nicht ändern. Wir können nur Impulse setzen.
Ja.
Und bei denen, die eben offen sind und noch so ein bisschen ein Gefühl haben, dass irgendwas hier absolut schief läuft, dass man wirklich anfängt, mit sich selber in Frieden zu kommen, ja, sich erstmal selber kennenzulernen und sich selber Empathie gegenüberzubringen. Wie soll ich es meinem Gegenüber entgegenbringen? Wie soll ich ihn verstehen, wenn ich mich nicht mal selber verstehe? Und aufzuhören, alles auf das Gegenüber und das Außen zu projektieren. Und da denke ich, kann man auch nur im kleinsten Umfeld versuchen, ein Beispiel zu sein, so klein es auch sein mag. Und natürlich ich bin auch Lichtjahre davon entfernt, immer empathisch und offen zu sein. Aber es einfach zu versuchen, sozusagen ein Beispiel zu sein, dass man wirklich erstmal bei sich selber anfangen muss, diesen Unfrieden in sich selber zu beseitigen, weil es wird keinen Frieden auf der Welt geben, wenn wir das nicht in uns selber schaffen. Es wird immer jemand kommen, der uns auf ein Außen projizieren kann. Und das ist so simpel. Ich meine, diese ganzen Manipulationstechniken sind lange bekannt. Die sind so simpel. Und wenn man sich damit auch nicht auseinandersetzt, dass man wirklich so ein armes Opfer ist, dass man sich verhält wie ein komplett hirnloses Wesen, wenn einer von oben einem Angst macht und man dann auf jeden eindrischt, dann nehme ich mich nicht aus. Also ich will da nicht sagen, dass es nicht auch solche Situationen geben kann, wo ich genauso manipuliert werde. Aber sich dem zu stellen, dass wir alle Opfer solcher Manipulationen sind und dass wir es deswegen sind, weil wir häufig eben einfach, ja, wir verhalten uns wie Kinder. Wir brauchen jemanden von oben, der uns sagt, wo es lang geht. Und dieser Weg, tatsächlich mal erwachsen zu werden. Und erwachsen, da meine ich, dass man nicht abhängig ist von jemandem außen, wie wir es als Kinder waren, der uns reguliert, der uns hilft, dass wir uns regulieren können, weil wir das selber noch nicht konnten, und auch über den Verstand. Wir konnten viele Sachen nicht begreifen. Aber jetzt sind wir erwachsen und jetzt müssen wir lernen, uns selber zu regulieren und selber Verantwortung zu übernehmen und die nicht abzugeben. Das ist schmerzhaft und sehr unangenehm, aber es wird nicht anders gehen.
Natürlich Ihrer Meinung, nur das ist eine gewaltige Aufgabe. Wir haben ja eigentlich unsere alte Welt verloren. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass auch in unseren Kreisen, und das geht dann wieder ganz quer durch, von Hochgebildeten bis zu den gar nicht so gebildeten, aber tief empfindenden Menschen, die denken, es gibt noch einen Weg, man kann einmal zurückkehren, man kann die Welt reparieren. Also wenn wir ein paar Professoren rausschmeißen, wird die Wissenschaft wieder funktionieren. Wenn wir den Mainstream-Medien da mal die Köpfe abhacken, hätte ich beinahe gesagt. habe ich gesagt, ich meine es aber nicht wörtlich, sondern
Bildlich, bildlich,
metaphorisch, genau.
metaphorisch.
Ja, dann wäre der Journalismus wieder, okay, das stimmt aber, glaube ich, alles nicht. Das ist so die Entscheidung, wenn man sich auf unserer Seite schlägt. Dann verliert man eine ganze Welt und muss eine neue Welt aus sich, aus uns heraus begehbar machen, bewohnbar machen, wie Heinrich Böll das schön gesagt hätte.
Ja, also das ist wirklich so, dass also es ist ja natürlich ein gigantisches Erkennen, wenn man merkt, es bricht alles zusammen. Also alles, worauf man vertraut hat, sei es Musiker, die man früher toll fand,
Ja.
es ist alles eine Show gewesen. Ja, bei vielen muss man erkennen, das waren immer schon Systemhuren. Es ist unfassbar. Also es wird einem auf jedem Gebiet der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich war auch für Impfungen. Ich habe mich auch, also ja, Tetanus und war für mich logisch, haben wir im Studium gelernt. Und jetzt, boom. Es ist alles nicht mehr so, wie man sich das vorgestellt hat. Und das kann einen natürlich komplett aus der Bahn werfen. Man kann sich unter seine Decke verziehen und nein, nein, nein schreien. Es wird aber nichts nützen. Ja, und da eben auch Wege zu finden, in seine Kraft zu kommen. Also zum Beispiel, was mir sehr viel hilft, sind Zitate der Stoiker. Also ich kann da jeden Abend sitzen und lese die. Und das ist ja schon so lange her und die hatten die gleichen Probleme wie wir mit sich selbst. Das gibt so Kraft zu wissen, dass es solche Situationen ja schon immer gab und dass es immer tapfere, wackere Menschen gab, die gesagt haben, whatever, ja, wir können jetzt vielleicht nicht die Welt ändern, aber wir stehen für das, woran wir glauben. Und das ist ja was vielen, also denen, die jetzt nicht so sich rausgewagt haben, wie jetzt Sie, oder ganz, ganz viele eben, die jetzt eben tatsächlich damit rechnen mussten, dass sie eine Hausdurchsuchung und so weiter bekommen, die einfach gesagt haben, ah, wird schon vorbeigehen, machen wir mal brav mit. Für die ist es natürlich immens. Also ich denke auch, wenn man tatsächlich den Gedanken zulässt, dass das mit Corona nicht so ganz in Ordnung war und dann merkt, naja gut, also da gibt es diesen Spruch, if you think the virus was scary, wait till you see what's really going on. Ja, und genau so ist es. Man hat sich vor dem Virus gefürchtet, aber was dahinter steckt, ist so groß. Also für manche, ich denke, da kann man also in Suizidgefahr kommen, wenn
Ja.
man merkt, dass wirklich nichts stimmt. Und dann eben wieder zu sagen, ja, dann schaut, sucht euch Dinge, die euch Kraft geben und wir gehen da gemeinsam durch. Also für mich ist das auch so hilfreich, dass es so zu wissen, dass es so viele Menschen gibt, so wie Sie oder ja, das ist für mich auch Therapie, ja, die Gespräche oder einfach all diese Menschen, die auf der ganzen Welt den Mund nicht halten,
Ja.
ja, Renate Holzeisen oder egal, es ist vollkommen egal. Das sind so viele und das ist eine immense Kraft. Und da ist eben auch wieder dieser Begriff Spiritualität sehr, sehr wichtig, wo ich denke, also da möchte ich auch Herrn Raimund Unger ganz herzlich grüßen, der das wunderbare Buch Die Heldenreise des Bürgers geschrieben hat. Eben, was sie uns wegnehmen wollen, ist die Spiritualität auf allen Wegen. Also der Transhumanismus ist eben sehr materialistisch und sich dem auch entgegenzustellen. Wenn man den Eindruck hat, dass es einem Kraft gibt, dass so viele Menschen da sind und das ist eine immense Energie, dann ist die auch da, ja. Und nicht sich einreden zu lassen, wir bestehen nur aus Proteinen, Synapsen und irgendwelchen Zuckermolekülen, sondern zu erkennen, ich weiß, da ist mehr, was auch immer das dann für den Einzelnen heißt, sei es Gott, sei es welche Kraft auch immer, das hilft. Und das darf man sich nicht wegnehmen lassen, weil sonst bleibt man auch klein. Ja, und dass sie greifen uns ja auf allen Wegen an, eben da auch. Und ja, jeder kann ja für sich selber Sachen finden, die ihm einfach Kraft geben. Ja.
Wir könnten noch stundenlang weiterreden. Es ist mehr als informativ, es ist auch irgendwie sehr schön. Liebe Frau Querengesser, das ist Ihr Buch und wir werden unten dann mitteilen, wo man, ich sage nochmal den Titel, sind Sie nicht die Corona-Leugnerin als Zitat, Fragezeichen, eine persönliche Dokumentation der Corona-Krise. Das persönlich kann man aber übertragen. Wie gesagt, ich habe das wie eine eigene Geschichte, obwohl ich gar nicht so agiert habe wie Sie, gelesen und vieles wiedergefunden und bin da sehr dankbar für. Insofern ist das Buch auch richtig spannend. Eben gerade wenn es die Bürokraten und Staatsanwälte da in ihren komischen Antworten, man spürt, wie sie dem Problem aus dem Weg gehen wollten. Ein tolles Buch und ich hoffe, dass Sie viele Leser finden und noch mehr hoffe ich, dass wir uns bald mal wiedersehen an dieser oder an einer anderen Stelle. Vielen Dank, Frau Kürnges.
Ganz herzlichen Dank, ganz herzlichen Dank, Herr von Rossum. Und ich danke allen, die zugehört haben. Und ich möchte noch eins allen mitgeben. Also es kommt auf jeden Einzelnen von euch an. Ihr müsst euch das jeden Tag sagen. Und genau so ist es auch. Ganz herzlichen Dank.